Okay, also herzlich willkommen zum Crypto Ride. Ich möchte mich bei den Veranstaltern zuerst mal bedanken, dass ich hier sein darf. Hat mich sehr gefreut. Das, was ich jetzt mache, das ist für Nicht-Experten. Ich sage dazu, auch ich bin kein Experte. Ich bin überhaupt nicht spezialisiert in Kryptographie. Mein Hintergrund ist eher ein rein mathematischer. Und ich habe vor ungefähr 10 Jahren meine mathematische Karriere an den Nagel gehängt, um Kinder zu kriegen. Und arbeite seitdem als Lehrerin. Das ist für mich manchmal sehr langweilig. Darum habe ich mir so als Hobby die Kryptographie zugelegt. Und habe also sehr oft erlebt, dass dieser Formelwust auf Wikipedia eigentlich für Leute, die nicht vom Fach sind, auch das, was ich gerade sah, irgendwie, das macht es schwerer, als es ist. Und mir ist es ein Anliegen, einfach mal ein Beispiel vorzurechnen. Das wird jetzt sehr schnell gehen. Ja? Ich bitte die anwesenden Leute auch aufzupassen auf das, was ich rechne, weil ich verrechne mich manchmal. Ja? Gut, so, fangen wir an. Also das Papier, mit dem wir arbeiten, das A3-Papier, lohnt sich so anzulegen, dass man die Definitionen rechts hält und die Beispiele mittig oder links. Auf jeden Fall nicht auf selbe Blatt. Okay, fangen wir an. Wir haben Zahlen N, M, X. Das sind alles natürliche Zahlen. Dann werden später auftreten P und Q, das sind Primzahlen. So, dann gibt es eine Menge, die heißt Z-Index N. Ja? Und ich gehe das mal unmathematisch an, das ist die Menge der möglichen Reste, die entstehen können beim Dividieren durch N. Das hat der Vorgänger Restklassen genannt. Ja? Aber Restklassen finde ich für Laien schon viel zu mathematisch. Es sind einfach die Reste, die rauskommen können. Ja? Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, es ist folgende Menge: 0, 1, 2 bis n minus 1. So. Da machen wir gleich mal das erste Beispiel. Das wird das Hauptbeispiel für RSA. Wenn wir haben, n ist 34. Jetzt bitte mitschreiben, schreiben wir untereinander, möglichst klein, die Zahlen von 0 bis 33. Es wäre gut, wenn die alle untereinander passen. 16, 17, 18, 19. Das sind die Restklassen, Modulo 34. Diese, also sind 34 Zahlen, weil man ja die 34 hier nicht mehr hat, aber dafür die 0. So. Ja, was wir später brauchen, das schreibe ich auch gleich hier dazu. Das ist das 34er einmal 1. Ja, das sind 68. 8 und 4 ist 2 an 1 gemerkt, sind 102. 136 und 4 sind ja 0, so. Dann haben wir 204, 238, 8 und 4 ist 2. So. Gut, da haben wir 6. So, stimmt es noch? Ja, es stimmt noch. So, gut, also ich schreibe es hin, das ist einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Gut, das brauchen wir später für die Nebenrechnungen recht oft. Ja, als nächstes die Geschichte mit dem Modulo. Wenn x, nein, n, wenn n, Moment, stopp, ich muss nachdenken, nee, doch x, also wenn x beim Teilen durch n den Rest R hat, sagt man, x ist kongruent zu R modulo n. Ja, so spricht man das aus. X ist kongruent zu R modulo n. Und das hat in der Literatur verschiedene Abkürzungen. Üblich, gerade auf den Slides habe ich gesehen, dieses hier, x ist R mod n. Ja, dieses gibt es, das ist üblich. Man hat manchmal auch hier drei Striche. Dann gibt es das manchmal auch mit Klammern oder ohne. Man findet in der Literatur auch oft einfach nur, wenn klar ist, dass hier modulo n gerechnet wird, wenn keine Verwechslungen auftreten können, schreibt man x gleich r. Das gibt es auch. Ja? Und das ist in der Literatur ein bisschen ein Notationswirrwarr. Mir gefällt es als Mathematiker nicht. Ja? Diese Schreibweise, die ist eindeutig, aber die ist sehr sperrig. Wenn ich nämlich schnell und viel rechne, dann schreibe ich immer nur mod. Und wenn sowieso klar ist, welchen Modul n ich habe, dann kann ich es eigentlich auch gleich so machen. Und ein erfahrener Mathematiker macht es auch. Und ein unerfahrener Zuhörer, der versteht nichts mehr. Ja? So. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, diese Schreibweise einzuhalten, aber ab da, wo es schnell gehen wird, werde ich manchmal in die da abgleiten. Ne? Weil sonst werden wir nicht fertig werden. Okay. Also auf jeden Fall. Hier machen wir gleich mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal an die Tafel, um so ein paar ganz kleine Mini-Beispiele vorzurechnen. Wenn man zum Beispiel hat, die Zahl 40. Ja, die Zahl 40, die ist kongruent zu 6 modulo 34. Ja, ganz einfach, ich kann rechnen, ich kann machen in die Definition, ich dividiere durch 34. Ja, Grundschule, das ist 1. Und Rest 6. Ja. Ich denke, da müsste es klar werden. Ne? Das Modulo-Rechnen, das ist einfach, aber von den Notationen her sperrig. Noch ein Beispiel bringe ich. Oder eine Aufgabe, dürft ihr gerne selber. 49 ist kongruent zu welcher Zahl? Modulo 16. Ich warte kurz und dann sage ich es. Und haben wir es? Soll ich sagen? 1, genau. Ja? Weil man hat ja 48, ist ja 3 mal 16. Ja? Und wenn man hat 3 mal 16, ja, macht man als Nebenrechnung vielleicht, ja, 49 geteilt durch 16, das ist 3, Rest 1. Ja? Weil halt 3 mal 16 48 ist und dann hätte man hier halt die 1. Okay, so rechnet man dann. Ja. Dann gehen wir wieder zu den Definitionen. Diese Menge der Reste Zn. Ja? Das ist natürlich wesentlich komplizierter, als dass ich einfach sage, das sind irgendwie n Stück Reste. Die Menge der Reste ist mehr als irgendwelche Reste. Wenn man jetzt hergeht und man sagt, ich befreie jetzt diese Symbole 0 bis 1, n minus 1 von ihrer Zahlenbedeutung, das sind Symbole, die nicht mehr stehen für eine Zahl, kann ich auf denen Rechnungen definieren. Ja? Und zwar kann ich rechnen plus und ich kann rechnen mal mit dieser Menge der Reste. Und es rechnet sich eigentlich wie gewohnt, sprich es gilt das Kommutativgesetz, es gilt das Assoziativgesetz, Sachen, die man eigentlich vom normalen Rechnen her kennt. Und wenn man in der Mathematik so ein Gebilde hat, das quasi gutartig ist, bezüglich Plus oder Mal, dann nennt man das Ring. Okay? Ein Ring. So. In dem Ring werden wir jetzt ein paar Beispiele rechnen, dass man mal reinkommt. Zum Beispiel, wenn ich habe in Z34, wenn wir machen 20 mal 15. Ja? Das heißt, ich habe jetzt diese Symbole und ich rechne diese Zahl mal diese Zahl. Wie rechnet man das in diesem Ring? Also wir rechnen es erst nochmal wie gewohnt aus. 2 mal 15, das ist 30 und dann haben wir 300. Und jetzt sehen wir, dass dieses Symbol in dieser Menge nicht enthalten ist. Und jetzt muss ich die Restklasse bilden. Das heißt, ich gehe her und gucke, die größte Zahl, die hier steht, die kleiner ist als die, ja, das ist die 272 und die suche ich mir. Ja, und da fehlt auf die 300, jetzt muss ich wieder Kopf rechnen, das sind 28, ne? Sieht man. Und das heißt, diese 300 ist dann kongruent zu 28 modulo 34. Ja? Und das heißt, man würde dann sagen, dass die 20 mal 15 ist 28 in diesem Ring. Ja? Also sprich, dieses Symbol hier multipliziert mit diesem Symbol hier, soll dieses Symbol hier sein. Ja? Und das funktioniert. Ein bisschen was zum Üben habe ich mitgebracht. 20 plus 15, 20 mal 17, alles in Z34. Können wir kurz rechnen. Wenn wir 20 plus 15 rechnen, dann haben wir 35. Und wenn ich 35 durch 34 dividiere, passt es einmal rein und hat den Rest 1. Ja? Das heißt, die, wenn ich addiere, kommt die 1 raus. Wenn ich mache 20 mal 17, jetzt kriege ich Angst. Achso, ne, ist ja ganz einfach. 2 mal 17 ist ja 34. Ja? Und dann ist 20 mal 17, das ist dann 10 mal so viel, das heißt, das ist ein Vielfaches von 34 und dann ist das kongruent zu 0. No? Weil natürlich diese Zahl, wenn ich sie ausmultipliziere, dann passt ja die 34 da rein. No? So. Gut, haben wir das gemacht? Ja, jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel. Und zwar Z16, da möchte ich mal 2 mal 15 ausrechnen lassen, 2 plus 15 und 4 mal 4. Ich warte ein, zwei Minuten, kann das jeder mal rechnen in Z16. Nicht lachen, ich baue auch noch Alkohol ab. Ich bin auch nicht so fit. Okay. Also machen wir die. 2 mal 15 ist 30. Die Differenz zu 16 ist 14. Ja? Und drum wäre 30, das ist 1 mal 16 plus 14. Und wenn ich 30 durch 16 dividiere, kriege ich den Rest 14. Das heißt, dieses da ist kongruent zu 14, modulo 16. Wenn ich jetzt mache 2 plus 15, kriege ich 17. Und das ist kongruent zu 1. Ja, das gibt, also erstmal ist es gleich 17. Und die 17 ist kongruent zu 1, modulo 16. Habe ich 4 mal 4. Kriege ich die 16. 16 durch 16 ist 1, Rest 0. Und drum ist 4 mal 4 kongruent zu 0, modulo 16. Das sind nochmal ein paar Beispiele gewesen. So. Jetzt geht es ein bisschen in die sportlichere Richtung. Mal gucken, wo ich das hinschreibe. Hier. Potenzen. Schrittweise. Hätte man 20 hoch 4. Wie rechnet man das aus? Man fängt an, 20 mal 20, das ist 400. Jetzt muss ich wieder gucken, was das hier in dem Z34, ja? In Z34. 400 hat hier erstmal eine Differenz zu dem Zehnfachen von unserem Modul, die Zahl 60. Das heißt, das da ist kongruent zu 60 Modulo 34. Und die 60, die ist auch noch nicht hier drin enthalten. Jetzt muss ich gucken. Die Differenz von 60 zu 34, das sind 26. Ne? Das heißt, dieses da ist kongruent zu 26, Modulo 34. Ja. So, jetzt haben wir diese Zahl. Das da wäre jetzt quasi 20 hoch 2. Ja? Und jetzt mache ich dieses 20 hoch 2, 26, also schrittweise heißt so oft mal 20, ja, bis ich das durchgerechnet habe. So, und hier fängt es an und macht Arbeit. Also das sind 520. Bitte mitrechnen jetzt. So, und die 520, die hat eine Differenz zu 340, das sind 60, also 180. Stimmt das? So, und die 180, die hat hier 10 mehr als der und darum ist es kongruent zu 10. Modulo 34, ja, das heißt, die Zahl 10 wäre jetzt 20 hoch 3. So. Ja, das brauchen wir vielleicht später, ich bin mir nicht mehr sicher. So, jetzt haben wir 20 hoch 3 und jetzt müssen wir den ganzen Case nochmal machen, dass man 20 hoch 4 hat. 10 mal 20 ist 200. Und dann muss ich jetzt wieder hier gucken. Da habe ich eine Differenz von 30 zu 170 und dann wäre das die Zahl 30. Ja, das wäre dann 20 hoch 4. So rechnet man Potenzen aus. Computer machen bei den großen Zahlen das ein bisschen geschickter, aber das führe ich heute nicht vor. Ja, aber so rechnet man also irgendwas hoch. So, haben wir Potenzen? Ja, gehen wir weiter in die Definitionen. So. Wenn n geteilt durch x aufgeht, die Division geht auf, das wäre zum Beispiel hier, hatten wir wenn man macht 20 mal 17, ja, da würde ja dann die Division durch 34 aufgehen. Hm? Sowas. Ja? Dann ist x Teiler, kennt man bestimmt noch aus der Schule, ist ein x Teiler von n. So, das wird wie folgt notiert: x senkrechter Strich n. Ja, so kann man das schreiben, x teilt n. Und es gibt noch eine zweite Schreibweise, und zwar über die Modulo-Geschichten. Wenn eine Zahl eine andere teilt, dann bleibt ja kein Rest. Und das heißt, diese Schreibweise ist äquivalent dazu zu sagen, dass n ist kongruent zu 0 modulo x, hieße das jetzt. Ja? Muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Ja? Aber wenn die eine Zahl in die andere reinpasst, dann geht die Division auf, dann hat man einen Teiler und in dem Fall hat man dann Kongruenz zu 0. So, ein paar Mini-Beispiele hier. Wenn wir jetzt hier unser 34 nehmen, Menge der Teiler, da ist erstmal immer die 1 dabei, ist klar, 1 teilt 34, ja, weil 34 geteilt durch 1 halt 34 ist. So. Dann der Teiler 2. Und dann kommt erstmal eine Weile lang nichts und dann findet man als nächstes die 17, die teilt. Und die Zahl 34 selbst, die teilt natürlich sich selbst. Ja? Und diese vier Teiler hat die Zahl 34. Andere Teiler hat sie nicht. Ja? So. Wenn man jetzt von zwei Zahlen simultan die Teiler anschaut, Dann gibt es den sogenannten größten von denen, für den interessiert man sich meistens. Das ist das GGT. Ich mache hier mal einen Böppel. So. GGT von N und M ist der größte gemeinsame Teiler. Ich würde mal jetzt hergehen, was wollte ich? Ja, ich wollte ja den GGT machen von 20 und 30. Ja? Wenn man alle gemeinsamen Teiler auflistet, haben die natürlich den gemeinsamen Teiler 1. Gemeinsamer Teiler heißt, die Zahl ist Teiler von der Zahl und sie ist Teiler von der Zahl. 2 ist auch ein gemeinsamer Teiler, weil 2 natürlich in die 20 reingeht und in die 30. Gucken wir weiter, die 3 geht da rein, aber da nicht. Die 4 geht da rein, aber da nicht. Die 5 geht wieder in beide. Die Zahl 6 teilt hier, aber hier nicht. Die Zahl 7 teilt beide nicht. Die Zahl 8 und so weiter, können wir uns durchhangeln. Da finden wir, dass als nächster Teiler die 10 kommt und dass ansonsten keiner mehr da ist. Ja, und das sind die gemeinsamen Teiler, also alle gemeinsamen Teiler, sind die. Und der größte ist halt dann von denen der größte. Ja, also die 10. Ja. Gut. So. Das kann man auch sehr effektiv mit dem Rechner bestimmen. Da gibt es den euklidischen Algorithmus. Ich weiß nicht, wer den mal hatte in der Uni. Ja, aber wir auf unserer Ebene, wir machen das einfach mit Probieren. Ja. So. Okay, das ist das GGT. Und jetzt ist es so, wenn man jetzt Zahlen hat, die haben keinen richtigen gemeinsamen Teiler. Das heißt, der größte gemeinsame Teiler ist die 1 und dann nennt man die teilerfremd. Das wäre die nächste Definition. Du hast N und M, ist teilerfremd, wenn sie keinen richtigen Teiler haben, das heißt, wenn das GGT 1 ist. Jetzt gehen wir mal hier an die Liste und suchen mal die Zahlen, die in GGT 1 haben, mit 34. Und es ist sinnvoller, das Komplement dieser Menge zu bestimmen. Das heißt, wir zählen erstmal alle Zahlen, die Teiler haben, die streichen wir weg. Und die übrig bleiben, sind dann die, die keinen Teiler haben, klar. Ja, und das geht einfach. Also ich sage die alle Vielfachen von 2. Schauen Sie. Die haben ja einen gemeinsamen Teiler mit der 34, nämlich die 2. Klar, ne? Dann kann man die alle hier so wegstreichen. Flupp. Ja, die haben gemeinsame Teiler. Als nächstes die Vielfachen von der 17. Das wäre hier die. Ja, und kann man sich hinstellen und kann lang nachdenken. Also ein unerfahrener Rechner, der wird vielleicht ein bisschen nachdenken müssen, bis er akzeptiert, dass jede der verbleibenden Zahlen keinen gemeinsamen Teiler hat, außer 1 mit der 34. Ja, so. Also Bestimmung. Ja, ich muss noch was einführen. Ich muss nicht so viel schreiben. Die Eulersche Phi-Funktion. Wie zählt die nämlich? Ja, das Eulersche Phi-Funktion, die ist definiert auf natürlichen Zahlen. Phi von n ist die Anzahl der Zahlen zwischen 1, also oder aus, schauen wir so, aus 1, 2, bis n, ich kann auch n minus 1 schreiben, das ist egal, die zu n Teiler fremd sind. Das ist eine extrem wichtige Funktion in der Mathematik und die wollen wir hier bestimmen, phi von 34. Und das macht man eben so, indem man sagt, ich zähle die, die gemeinsame Teiler haben Und die, die ich nicht weggestrichen habe, die haben dann keine gemeinsamen Teiler. Und hier mache ich mal einen Büppel hin überall hier. Die 1, die 3, die 5, die 7, die 9, die 11, die 13, die 15, die 19, die 21, die 23, die 25, 27, 29, 31, 33 und die zählen wir einfach. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Und das Definieren braucht man für den RFA-Algorithmus. Wir schreiben jetzt auch nochmal n gleich 16, hier auch nochmal die auf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die brauchen wir gleich. Gut. Ja, jetzt kriegen Sie eine Aufgabe. Bestimmen Sie mal Phi von 16, bitte. Ich gebe Ihnen kurz einen Tipp. Wenn eine Zahl einen gemeinsamen Teiler hat mit der 16, dann kann das nur die 2 sein. Weil 16 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2. Alle Zahlen, in die keine 2 reingeht, ist zu 16 teilerfremd. Ja, und dann kann man die schnell wegstreichen. Alle anderen Zahlen haben keinen gemeinsamen Teiler mit der 16. Das wären die hier. Ja. Das heißt, Phi von 16 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Okay. Was Sie nicht verstehen müssen, ist, warum ich das mache. Ja? Nur wie es geht. Okay. Jetzt kommen wir zu zwei Begriffen. Und zwar, ich habe gesagt hier, dieses n, das kann sein 34 oder 16 oder sonst was. Und immer dann, wenn ich eine natürliche Zahl hinklebe, dann ist das, was entsteht, ein Ring. Und in diesem Ring, da gibt es jetzt verschiedene Sorten von Elementen. Und der Mathematiker, der spaltet die auf, die eine nennt er Nullteiler und die andere nennt er Einheiten. Mache ich mal hier hin. Nein, ich schreibe es hier hin, müssen wir nachdenken. Egal, Nullteiler. Und Einheiten. Also ein Nullteiler in einem Ring, das ist eine Zahl, die selber nicht Null ist, aber zu der es eine weitere Zahl gibt, die auch wiederum nicht Null ist, und wenn ich sie multipliziere, dann entsteht die Null. Das wäre zum Beispiel in Z16 4 mal 4, gibt ja 0. Oder auch hier. Ja, hier habe ich jeweils Zahlen multipliziert, die selber nicht 0 sind. Aber es kommt 0 raus. Und sowas, das nennt man dann Nullteiler. Das heißt, die 20 wären Nullteiler und die 17 wären Nullteiler in Z34. Oder in Z16 wäre die 4 ein Nullteiler. Ja? Und man findet eben, dass jede Zahl, die ich hier weggestrichen habe, ist ein Nullteiler, weil es einen gemeinsamen Teiler gibt mit der Zahl, bezüglich der ich modulo rechne. Das heißt, die gestrichenen sind die Nullteiler in Z34. Weggestrichen, Nullteiler. In Z34. Und die, die noch da sind, die den Böbel haben, das sind die Einheiten. Böbel ist eine Einheit. Hier auch, hier ist es genauso. Na? Allerdings hier sind Z34 und hier hätten wir die weggestrichenen Nullteiler in Z16. Ja? Und der Böbel Das ist dann eine Einheit in Z16. So. Wenn man jetzt sieht, ist, ich habe ja diese Böbel. Das sind die Zahlen, die nicht teilerfremd sind. Und die sind genau die Einheiten. Und das heißt, das Phi von n zählt die Einheiten. Ja? Man sollte also hier Phi von n, eigentlich zählt es die Zahlen von 1 bis n minus 1, die zu n teilerfremd sind. Aber wenn man ein bisschen weiter reingeht, merkt man, Phi von n gibt an, wie viele Einheiten der Ring hat. Ja? Phi von n ist Anzahl der Einheiten im Ring Zn plus mal. So. Sehr gut. So. Wenn man jetzt von dem Ring die Nullteiler wegbricht und es bleiben nur die Einheiten übrig, dann entsteht so eine Art Teilgebilde. Ja, also hier halt nur die Böbel-Elemente bleiben übrig und die bilden eine sogenannte Gruppe in der Mathematik. Also ein Ring hat ja zwei mathematische Operationen, Plus und Mal. Und wenn ich jetzt eine der mathematischen Operationen gerade nicht brauche, sage ich eben, ich will jetzt eigentlich mich nur draufsetzen auf das Mal. Dass ich da auch Plus rechnen kann, interessiert mich überhaupt nicht. Blende ich aus. Und jetzt blende ich weiter aus diese nicht gutartigen Elemente, die Nullteiler. Und dann bleiben nur die Einheiten übrig, das nennt man dann die Einheitengruppe. Ja, in der Mathematik ist eine Gruppe eine Menge von Symbolen, mit denen ich gutartig multiplizieren kann, sprich es gilt das Assoziativgesetz, es gilt das Kommutativgesetz und es gibt sogenannte Kehrwerte. Ja? Denn ich habe die Zahl 10 in den natürlichen Zahlen, ist der Kehrwert. Ein Zehntel ist nicht mehr eine natürliche Zahl, da muss ich die Zahlen erweitern. Ja, aber der gute alte Kehrwert, x hoch minus 1, das gibt es in einer Gruppe. Ja, und sprich, jede dieser Teilmengen, die also nur aus den Einheiten besteht, bilden eine Gruppe. Und in dieser Gruppe kann ich Inverse ausrechnen. Die Frage ist, wo? Ich wisch mal da, wenn ich einen Wischer-Hit. Haben wir sowas? Ah, super. Ja, ich mache das jetzt. Ich war jetzt bloß zu doof, das zu sehen. Trocken. Danke. So. Nee, weil ich brauche die meisten Beispiele wieder. Ich mische jetzt hier nur so ein kleines Eck frei. So, Uhrzeit passt. Jede Einheit hat ein Inverses, ja, also dieses Inverse, das heißt auch Kehrwert oder hat viele Namen, ja, ein Inverses. Wenn wir jetzt die Einheit wählen, Moment, wir rechnen einfach Beispiele. Gucken wir mal 5 mal 7 an. In Z34. Ja, wir müssen erst mal gucken, diese beiden, das sind tatsächlich Einheiten, weil die sind hier geböbelt. Ja, die 5 und die 7 sind nicht gestrichen. Das heißt, also, das sind in der Einheitengruppe drin und ich darf sie multiplizieren und ich kann mir sicher sein, es kommt nie eine 0 raus. Wenn ich das mache, 5 mal 7 ist 35. Und wie der geneigte Leser erkennt, ist das Kongruenz zu 1 modulo 34. Ne? Das ist 1. So. Okay. Und dann würde man sagen, das Inverse der 5 ist die 7 in Z34. Ja? Ich sage jetzt, ich nehme die Zahl 5. Und die 5 ist geböbelt, das heißt, es ist eine Einheit. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass sie einen Kehrwert hat. Eine andere Zahl, die, wenn ich sie dran multipliziere an die 5, die 1 liefert. Darum heißen die auch Einheiten, weil man kann sie so multiplizieren, dass die 1 entsteht. Ja, und dann würde man sagen, 5 hoch minus 1, also dieses Symbol, ja, ein Fünftel, könnte man sogar sagen, ich führe jetzt Brüche ein, in dieser Zahlenmenge und dieser Bruch ein Fünftel ist eben identisch mit dem Symbol Nummer 7. Verstanden? Gut. Ja, wir müssen es üben, ne? Wie wäre es denn mit 7 mal 7 in Z16? Schauen wir uns mal an, was da rauskommt. 7 mal 7, es gibt 49, ne? Und 49, das hatten wir ja vorhin schon, also das wäre ja hier die 16, verdoppelt gibt ja die 32. Und wenn ich nochmal 16 drauf mache, dann gibt es 48. Und das heißt, hier bin ich 1 über der 48 und darum ist es die 1 in Z16. Und darum ist das Inverse der 7. Okay, das gibt es auch. Ne? Das ist so wie die Zahl minus 1 in den reellen Zahlen. Ne? Wenn ich mache minus 1, ist die, das Inverse dazu die minus 1, weil minus 1 mal minus 1 gibt 1 und die sind identisch, das heißt, die ist selbst invers. Ja? Und sowas, das gibt es in diesen Ringen sogar recht häufig, ja? Dass die Zahlen selbst invers sind. Und ich glaube, dass es sogar daran liegt, dass man in der ganzen Internetliteratur keine gescheiten Beispiele zu RSA findet, weil ich habe mir alle Kombinationen von kleinen Primzahlen daheim angeschaut und da sind alle Möglichkeiten, wie man verschlüsseln kann, sind tatsächlich so, dass die passenden Verschlüsselungsschlüssel fast alle selbstinvers sind und dann sind die Beispiele langweilig. Ja? Das ist das, also so bei kleinen Primzahlen, wenn man jetzt nimmt 2 mal 7, ja, da kann man nicht Kryptographie mit erklären, weil das alles trivial wird. Gut, also haben wir die Einheiten verstanden? Wir gucken euch noch ein wichtiges Beispiel. Ja, das brauchen wir später. Da brauchen wir auch ein bisschen Platz. Und zwar will ich 3 hoch minus 1 ausrechnen in Z16 durch Probieren. Das ist jetzt die Aufgabe ans Auditorium. Berechne 3 hoch minus 1 in Z16. Durchprobieren. Man fängt an. Wenn 3 ein Inverses hat, also das hat es ja, wir sind in Z16 und 3 ist gebübbelt. So. Und dann weiß ich, dass das Inverse zu dieser 3 muss eines der gebübbelten sein. Die 1 ist es nicht, weil 1 mal 3 ist nicht 1. So, und dann muss ich anfangen, ich muss gucken, ist 3 mal 3 kongruent zu 1? Ist, wenn nicht, dann 3 mal 5. Wenn nicht, dann 3 mal 7. Wenn nicht, dann 3 mal 9. Wenn nicht, und so weiter. Das heißt, ich durch Probieren das Inverse suchen. Das machen wir jetzt. Ja? 3 mal 3, das ist 9. Ne? Und das ist nicht kongruent zu 1, modulo 16. Ne? Weil wenn ich 9 durch 16 dividiere, gibt es sicherlich nicht den Rest 1. Also 3 fällt weg. Nächste wäre dann die 5. Ne? Dann rechne ich 3 mal 5. Das sind 15. Und 15 durch 16 dividiert, das ist auch nicht kongruent zu 1. So, und als nächstes mache ich die 7. Ne? So, 3 mal 7, das ist 21. Und das ist kongruent zu 5 modulo 16, ist also auch nicht kongruent zu 1. Ja? Nächste. 3 mal, was ist die nächste? Ist 9, gell? Ja. 3 mal 9, das ist 27. So, und 27 ist kongruent zu 11 modulo 16, ist also auch nicht 1. Ja, und das macht man so lange, bis man es findet. 3 mal 11, das ist 33. Und 33 geteilt durch 16 ist 2 Rest 1. Und drum ist es kongruent 1, modulo 16. Ja, weil die 32 geht die 16 rein, haben wir dann Differenz 1. Und drum ist also die 11 das Inverse zur 3. Ja, da ist sie. Weil 1 rauskommt. So. Das heißt, die Lösung hier, quetsche ich jetzt mal hier hin, 3 hoch minus 1 ist 11 in Feld 16. Gut. Ja, jetzt können wir anfangen, das RSA wirklich zu erklären, was da vor sich geht, weil jetzt haben wir die Grundlagen gelegt. Wie ist es mit der Zeit? Wann soll ich denn fertig sein? Im Punkt oder eher? Kurz vor. Okay, gut. Dann würde ich das jetzt mal wegwischen. Also, RSA, stark vereinfacht. So, Bob. Also es gibt immer Alice und Bob und noch so andere. Ja? Der Bob, der möchte Nachrichten empfangen können, und zwar verschlüsselt. Und zwar zum Beispiel von Alice. Bob möchte verschlüsselte Nachrichten empfangen können, zum Beispiel von Alice. Dazu, Punkt. Dazu deponiert er, ist hier ein Koppel, deponiert er an einem öffentlich zugänglichen Ort, wo, das wollen wir jetzt hier nicht, an einem öffentlich zugänglichen Ort, also insbesondere soll Alice da Zugriff drauf haben, einen sogenannten Public Key. So, wie geht es? Den Public Key produziert Bob, jetzt wir, ja, wir sind jetzt Bob, für sich geheim. Wie folgt. Wähle P ungleich Q. Damit geht es los. Ja? Also alles, was bisher war, das war Vorgeplänkel. Ja? Also das geht los, dass er sagt, ich wähle zwei Primzahlen. Und die nenne ich P und Q und die sollen verschieden sein. Wie er die wählt, was für welche er wählt, ja? Da gehe ich gar nicht drauf ein. Das ist was für Zahlentheoretiker. Das ist höchst kompliziert. Ja, aber er macht nichts anderes, als zwei Primzahlen zu wählen. Damit startet er. Und dann bildet er das Produkt von P und Q. Ne? Er multipliziert sie und was rauskommt, das nennt er N. So. Ja. Zum Beispiel. Ja, also nehmen wir jetzt mal an, dass wir hätten gewählt, P ist 2 und Q ist 17. Dann wäre N gleich 34. Ja? So macht er das. Als nächstes bestimme Phi von N. Das haben wir auch schon gemacht. Das muss er, wenn er n hat, muss er Phi von n ausrechnen, wie auch immer. Ja. Wie von 34 haben wir schon gemacht, ist 16. Als nächstes, ja, jetzt machen wir das, was wir hier machen. Er wählt jetzt eine dieser gewirbelten Zahlen aus, aber nicht die 1. Wähle E, E steht für Einheit. Oder für Encryption, das heißt verschlüsseln. Nehmt mal gerne den Buchstaben E. Und das E ist also eines dieser Geböppelten hier. Ja, das wählt er. Egal wie. Nur nicht die 1. Wähle E. Kleiner Phi von N. Ja? Erstmal, also ich könnte ja eine andere Zahl auch nehmen, aber die soll kleiner sein als Phi von N. E größer 1 und E soll teilerfremd sein zu Phi von N. Ja, also man könnte sich noch hinschreiben, irgendwie das, also das von der geböppelten zweiten. Ja, ich sage immer, wenn man das macht mit der Hand, man hat immer diese eine Reihe, das sind die Zahlen selbst. Und dann rechnet man Phi von n aus und schreibt die wieder hin. Und man macht ja immer dieses in Kombi. Ja, und von der zweiten Reihe nimmt man geböppeltes. Egal welches, aber nicht die 1. So, und jetzt raten Sie mal, was wir zum Beispiel wählen. Habt ihr es ja alles sehr schön überlegt vorher. E gleich 3, genau. Okay, kann man machen. Ne? Ist zwar in der Realität ziemlich dämlich, den ersten zu nehmen, der, ja, aber für uns ist das erstmal egal. Ja? Den da. So, und was macht er dann? Berechne E hoch minus 1 in Z Phi von N. Das haben wir da vorne gemacht, ne? Das war die 11. Ja? 3 hoch minus 1 in, das ist 11 in Z 16. Ja? So, jetzt sind wir soweit. Was er jetzt noch macht, das ist, er packt jetzt das N und das E in eine Tüte und legt sie an den öffentlich zugänglichen Ort. Bob legt, ja, als Zweituppel, N und E, öffentlich aus. Ja, das heißt, ich schreie jetzt in die Welt hinaus, N ist 34 und E ist 3. Mehr nicht. Ja, dieses alles bleibt geheim. P bleibt geheim, Q bleibt geheim, E hoch minus 1 bleibt geheim. Ja, also Anmerkung hierzu, P, Q, E hoch minus 1 bleiben geheim. Und der Punkt an der Geschichte, der ist jetzt der, dass man natürlich mit so einem handgerechneten Beispiel, kann ich natürlich sagen, ja, wenn ich N kenne, dann kenne ich doch auch P und Q. Ja? Weil wenn ich 34 habe, dann weiß ich, dass das 2 mal 17 ist, aber für sehr große n ist das halt gar nicht so einfach. Im Gegenteil, das ist eines der heiß umkämpftesten mathematischen Probleme momentan. Die Faktorisierung von großen Zahlen, man kann es nicht, man weiß es nicht, ob es schnell geht, also man weiß es nicht einmal, ob es vielleicht ganz einfach ist, von einer sehr großen Zahl n die Faktoren rauszufinden. Ja, das ist so, da, ich meine, ich bin ja wirklich jetzt kein Fachmann, ne? Da muss man andere Leute fragen, die da forschen. Ne? Aber meines Wissens ist das Funktionieren von RSA, das liegt allein daran, dass ich sage, ich gebe dir ein N und du findest nicht die Primfaktoren, die in dem N drin stecken. Es sei denn, du brauchst sehr lang und hast halt so ein Rechenzentrum. Ja? Aber selbst dann ist es meines Wissens so, dass bei den richtig großen Schlüsseln, wenn die lang sind von der Bitzahl, 2000 Bit oder so, dass das momentan immer noch Jahre dauert, selbst für die NSA. Aber da bin ich kein Spezialist. Ja? Das sind so diese Sachen, die ich mir so als Hobby jetzt gestellt habe, dass ich das die nächsten Jahre mal ein bisschen vertiefe. Ne? Aber da ist also, da liegt der Hund begraben, die bleiben geheim und man kann sie nicht im Realfall rausfinden. Außer mit wahnsinnig viel Aufwand oder mit viel Zeit. Ja? So, jetzt müssen wir jetzt muss ich ein bisschen aufs Gas drücken, aber wir schaffen es noch. Ja? Jetzt kommt das eigentlich kryptografische, ich muss jetzt ein Alphabet haben, ich muss ja eine Nachricht verschicken. Ne? Und jetzt gehen wir her und schreiben mal so hin. Alf, das ist jetzt mein Alphabet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, weiß gar nicht, ich brauche die gar nicht alle. Ja, und dann macht man hier. Also das ist jetzt eine Codierung, keine Verschlüsselung. Das heißt, ich tue einer Zahl einen Buchstaben zuordnen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Mehr brauche ich nicht. Ja? Also man würde noch bis zur 33, könnte man noch hier mit Buchstaben belegen. Ja? Aber oft braucht man die gar nicht. Normalerweise wird natürlich ASCII genommen, das ist klar. Ja? Aber für ASCII brauche ich eine größere Primzahl, weil die Primzahl, die muss, beziehungsweise die Zahl n, die muss größer sein als die Anzahl der Buchstaben, die ich habe. Ja? So. Und wenn ich jetzt will, verschlüsseln CLT, das heißt meine Message, wäre CLT. Ja, da ist der erste Schritt, dass ich jetzt das C suche, das wäre die Zahl 3. Dann das L, das suche ich, das wäre die Zahl 12. Und das T suche ich, das wäre die Zahl 20. Gut. Das ist jetzt quasi mein gegebener Text. Und was man jetzt macht, das ist, man nimmt jetzt hoch E. Ja? Das ist die Verschlüsselung. Ich habe dieses E, also das macht ja Alice. Ne? Alice will schicken CLT an den Bob. Und dann holt sie sich das N und das E aus dem öffentlichen Lager und geht jetzt her und kodiert die Buchstaben zu Zahlen und jetzt nimmt sie jeden Buchstaben hoch E. Das heißt, ich habe jetzt 3 hoch 3 hier. Dann habe ich 12 hoch 3 und 20 hoch 3, das muss ich berechnen. Ja? Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. 2 hoch 3, das ist 27 und das muss ich jetzt alles modulo 34 machen. Ja? Das heißt, die 3 hoch 3 ist 27, modulo 34 bleibt. So, dann die 12 hoch 3, da muss ich jetzt hier dieses Verfahren nehmen. Ja? Ich mache 12 mal 12 ist 144, da bilde ich den Modul, das sind hier 4 und 4 sind 8. Das heißt, wenn ich nochmal 8 mal 12, jetzt muss ich rechnen, ich kann das immer nicht, 8 mal 12, 96, ja. Und die 96, die muss ich jetzt die Restklasse bilden, das wäre dann 28, modulo 34, bitte mal nachrechnen jemand, ja. Also das heißt, dann hätte ich hier die 28, der 12 hoch 3, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja? Und dann muss man noch rechnen, 20 hoch 3, und das haben wir da vorne schon gemacht. Ich weiß bloß gerade nicht wo. Da, 20 hoch 3 ist 10. Ja? So. Und das da, das ist jetzt der Ciphertext. Ja? Und den schickt jetzt Alice. Und dann kommt es an bei Bob. Und der Bob, der nimmt das, was er gekriegt hat, und nimmt es jetzt hoch e hoch minus 1, also hoch 11, hoch 11, ja, hoch e hoch minus 1 quasi. Ne? Das ist allgemein, wenn man das e hat, ihr kriegt es. Und wenn er es hat, macht er hoch e hoch minus 1. Das heißt, jetzt muss ich 27 hoch 11 ausrechnen in Z34. Ja, da würde ich jetzt vielleicht doch mal einen Rechner nehmen. Ja? Weil ich müsste jetzt machen, 27 mal 27 auswerten. Nochmal mal 11 mal hochnehmen. Ja, da haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ich hätte es eigentlich machen wollen. Hat jemand irgendwie einen Python oder sowas da, dass wir das schnell prüfen? Das ist 27 hoch 11 müsste 3 geben. Klappt das? Vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Ja? Ich gucke mal kurz. 34. Also das eine geht auf die 27, das passt. Dann haben wir 28 und 10. Ja? Also der Ciphertext, das ist der. Dann kann man ausprobieren. Ja? Also wenn man jetzt macht 27 hoch 11. Und tut das in den Rechner geben und bildet den Rest. Mach das mal schnell. So schieben. Hoch 11 Prozent 4,3. Da kommt 3L raus. Das ist merkwürdig. Ach so, ja. Ah, ja. Also dieses gibt tatsächlich wieder die 3. Ja? Und dann würde man ausrechnen 28 hoch 11 und da kriegt man dann zurück die 12. Und 10 hoch 11, da kriegt man dann die 20. Ja? Gut. Also tut mir leid, es ging jetzt ein bisschen schneller, aber ich muss dann auf die Tube drücken. Ja, nochmal das Verfahren. Du hast einen Text in Buchstaben. Du gehst zuerst her und machst aus den Buchstaben Zahlen nach einer bekannten Liste. Wenn ich jetzt die Zahlen habe, nehme ich sie zahlenweise hoch e, hoch dem gewählten i. Wenn ich das gemacht habe, entsteht hier etwas, das verschickt dann Alice. Ja, das ist der Ciphertext. Und wenn Bob den kriegt, geht er her und nimmt dann zahlenweise hoch e minus 1. Ja? Also nochmal zum Abschluss. Ja? Buchstaben zu Zahlen. Dann die Zahlen hoch e. Ja? Zahlenweise hoch e. Und das e wurde halt so gewählt. Ja? Dann kriegen wir einen Ciphertext. Ja? Und der wird verschickt. Ja? Und Bob macht dann hoch e hoch minus 1. Ja? Und dann kommt wieder die ursprüngliche diese da raus. Zahlen. Ja? Und die muss man dann wieder zurück zu Buchstaben. Ja? So. So ist eigentlich der Flow. Von der Verschlüsselung dann, ne? Wenn man den ganzen Vorapparat gemacht hat. Okay, Punktlandung 12. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Gut.